Tech und Trara.
Diese ganze Turbo- und Wachstumsmentalität, ich finde, das ist extrem patriarchal systematisiert.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Die Dinge, die wir gerade haben, worüber wir reden, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch bei Produkten, es gab sie schon mal. Aber irgendwas ist dazwischen passiert. Es wurde quasi in den 70er, 80er Jahren auf einmal, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Plastiktüte erfunden und damit wurde alles auf einmal umgesetzt.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und wie immer unterhalte ich mich in diesem Podcast stellvertretend für uns Netzpiloten mit ganz vielen verschiedenen ExpertInnen und versuche gemeinsam mit denen so ein bisschen rauszufinden, wie funktioniert eigentlich das Gebiet, was Sie begeistert, in dem Sie sich super gut auskennen und welche Rolle spielen Technologien da drin. Und diese Woche habe ich mich mit Denis Bartelt unterhalten. Der ist Mitgründer und Geschäftsführer von Startnext. Das ist, man könnte sagen, so eine Art Crowdfunding-Community, Crowdfunding-Plattform. Die machen sich aber eben auch relativ viel Gedanken darüber, welchen Sinn das haben soll, was sie da tun, was man sozusagen bewegen kann mit oder als Unternehmer und wie sie das auf ihrer Plattform fördern. Und Denis macht sich eben auch ganz viele Gedanken und ist sehr, sehr tief in diesen Themen drin, was so die gesellschaftliche Verantwortung von UnternehmerInnentum angeht. Und darüber haben wir uns unterhalten, auf eine sehr für mich neue Art und Weise, weil es eben auch mal so ein bisschen die bekannten Vorurteile von UnternehmerInnentum irgendwie umschifft hat. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Wir sind auch ein bisschen abgeschweift, aber thematisch irgendwie doch immer darum gekreist, also um das Thema, wie funktioniert unsere Wirtschaft und wie wirkt sich das eigentlich alles aus und genau, was kann man mit Technologien eigentlich machen, um vielleicht Probleme anzugehen oder was eben auch nicht. Also ja, auf jeden Fall, falls euch solche Themen interessieren, ist das eine super Folge für euch. Generell sei gesagt, falls ihr Leute seid, die sich für viele Themen interessieren, die verstehen wollen, wie die Dinge funktionieren um sie herum und die natürlich auch eine gewisse Begeisterung für Technologie haben, das dürfte hier ein Podcast sein, der euch gefällt. Also hört auch gerne nochmal in die anderen Folgen rein, aber jetzt hört ihr erstmal diese Folge. Wir hören uns gleich wieder. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Denis Bartelt. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich danke dir.
Sehr gerne. Schön, also wie habe ich ja schon gesagt, schön, dass du da bist, genau. Ich finde es übrigens total schwer, dieses Podcast-Intro nicht so klingen zu lassen, wie jedes andere Podcast-Intro auch. Also immer mit, schön, dass du da bist, ne? Also musst du mal darauf achten, wenn du so Interview-Podcast bist, ist es am Anfang immer dieses leicht unbeholfene, wir haben eigentlich gerade schon miteinander geredet, aber wie begrüßen wir uns jetzt so, dass es nicht so klingt? Ist nicht ganz einfach. Aber das ist ja nicht unser Thema heute, sondern wir sprechen ja heute über so einen kleinen Themenstrauß, könnte man sagen, den man so ein bisschen zusammenfassen kann unter dem Thema, soziale Verantwortung von UnternehmerInnen. Wie kann man das umsetzen? Wir haben ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen uns darüber unterhalten und das hat bei mir so ganz viele Ideen irgendwie ausgelöst. Und vielleicht, damit die Leute so ein bisschen verstehen, woher du kommst, kannst du ja vielleicht mal so ganz kurz deinen Werdegang darlegen. Und eine kurze Zwischenfrage. Man schreibt dich ja mit einem N. Spricht man es trotzdem Dennis aus oder Denis? Oder Denis?
Ja, Denis, genau.
Denis, okay. Denis. Das tut mir auch total leid, weil wenn solche Sachen einmal in meinem Kopf falsch drin sind, dann fällt es mir total schwer. Denis, okay, ich versuche es jetzt ab jetzt richtig zu machen. Ich habe es nämlich, glaube ich, gerade schon falsch gemacht. Genau, aber vielleicht magst du einmal so deinen Werdegang so ganz grob erklären und auch vielleicht, wie du so zu diesem Thema soziales UnternehmerInnentum irgendwie gekommen bist.
Ja, also ganz kurz über mich. Ich bin 77 geboren, habe 3 Kinder und bin Fotograf im Beruf. Also ich habe einen Kreativberuf erlernt und habe aber gleich nach dem nach der Ausbildung eine Firma gegründet, eine Internetagentur. 2003 war das. Und in dieser Agentur haben wir dann 10 Jahre später so ungefähr die Idee für Startnext entwickelt, zusammen mit Tino Kressner, meinem Mitgründer. Und bei Startnext geht es darum, dass wir Gründerinnen und Gründer sozusagen den Start in die Gründung sozusagen verhelfen und auch ermöglichen und gleichzeitig auch Kreativen, die sich teilweise gar nicht so als Gründerinnen verstehen, sondern so als Projektumsetzerinnen. Und Startnext soll im Prinzip die Finanzierung ermöglichen, zusammen mit der Crowd aus dem Internet. Also wir haben eine Plattform gegründet 2010, die Startnext heißt und inzwischen mit 1,8 Millionen Unterstützerinnen sozusagen diese Projekte zum Leben erweckt. Und die Frage, wie ich dann darauf gekommen bin, mich mit dem Thema Gründung zu beschäftigen, das, Das geht tatsächlich tiefer rein, weil ich habe mich gefragt, bei uns kann jeder gründen im Land. So, das war so meine Idee. Und ich musste jetzt in den letzten Jahren erkennen, dass das so nicht stimmt, weil das nämlich eine Perspektive, die sehr privilegiert ist. Ich als weißer Mann sozusagen gehe raus auf die Straße, habe eine Idee, posaune die raus, leg los und niemand hält mich auf. Und ich musste das wirklich erst im Gespräch mit meiner Partnerin auch verstehen, dass das zwar jeder könnte, aber nicht jedem das quasi auch vergönnt ist, das so umzusetzen. Und deshalb verstehe ich Startnext auch tatsächlich als Empowerment-Plattform für alle, die sozusagen das zeigen wollen, dass das geht und wir versuchen zu motivieren. Und in dem Moment fragst du dich natürlich auch, was ist Unternehmertum eigentlich? Was soll das sein? Und für mich habe ich das so interpretiert, dass ich quasi als Gründer oder Gründerin einen Impact schaffen will. Ich will was erreichen mit der Idee, die ich habe. Und das wurde quasi sehr lange jetzt auf Kosten zum Beispiel von Natur und Umwelt gemacht oder auf Kosten von diskriminierten und ausgeschlossenen Gruppen zum Beispiel. Und die Grundidee beim Gründen ist aber, was zu verbessern, also was zu schaffen, was positiv ist. Und zu diesen Werten, die da auch zusammenhängen, müssen wir einfach wieder zurück. Und deshalb ist das so Thema geworden bei uns, weil das Crowdfunding heißt ja auch, dass die Unterstützenden entscheiden, wo sie unterstützen wollen. Und wir haben gemerkt, dass sie sich für bestimmte Projekte entscheiden, die immer nachhaltiger wurden, die immer mehr die Nachhaltigkeit zum Thema hatten. Und also wir sind 2010 mit Kreativität gestartet, weil wir das Gefühl hatten, da muss in Deutschland noch was passieren. Wir müssen Kreativen mehr Sichtbarkeit verleihen. Das war die Idee damals, weil ich als Fotograf und der Tino Kressner als Medienproduzent sozusagen gemerkt haben, keiner weiß, was Kreativität und Kulturproduktion eigentlich kostet. So, inzwischen haben wir gemerkt, dass die Unterstützenden aber vor allem auch nach sozialen und nachhaltigen Projekten Ausschau halten. Die wollen Dinge unterstützen, die wollen Dinge konsumieren, die besser mit der Natur umgehen, die besser und fairer sind, die auch quasi Menschen anders behandeln. Und so hat uns quasi unsere eigene Crowd mit Startnext bewegt in diese Richtung. Also ich habe da wirklich selber auch viel gelernt auf dem Weg.
Okay, das heißt, das Ding ist schon irgendwo auch in seiner Mission, sag ich mal, gewachsen und hat sich ein Stück weit auch verändert. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz spannender Punkt, den du da ansprichst, nämlich die Crowd, also Crowdfunding ist ja ein Konzept, das gibt's, ich weiß gar nicht, ob es das schon sehr viel länger gibt. Ihr seid da, glaube ich, mit schon in den Anfängen auf jeden Fall gewesen, ne? Also so
Ja,
die
was die Frage ist, was ist Crowdfunding? Letztendlich geht es
gute
ums
Frage,
Sammeln
ja.
von vielen kleinen Beträgen. Und mit vielen kleinen Beträgen kann man Großes erreichen. Das gibt es quasi seit Menschengedenken, würde ich sagen. Aber jetzt im Internet selbst gab es das zuerst bei Künstlern und zur Finanzierung von Alben zum Beispiel, zur Musikproduktion. Und da, wo Fans sind sozusagen, kann man auch Gelder akquirieren und
Ja.
damit Projekte umsetzen. Insofern, wir sind bei 2010, wo wir eingestiegen sind, gab es schon die beiden großen amerikanischen Plattformen, Kickstarter und Indiegogo. Und aber gleichzeitig mit uns sind auch drei, vier weitere in Deutschland gestartet.
Ja.
Insofern, ja, also wir haben quasi das Werkzeug Internet einfach für uns da auch erkannt, dass es wirklich helfen kann, Dinge sichtbar zu machen und kleinen Beträge, also ich würde nicht sagen Kleinstbeträge, aber Kleinbeträge können eben gut zusammengebracht werden.
Ja. Ja, ich finde das halt, also was ich daran spannend finde, ist, dass es natürlich gegenüber dem klassischen, der klassischen Form wäre ja, man hat eine Idee, man hat ein Produkt, man hat, also ne, irgendwas, das kann ja eigentlich erstmal alles Mögliche sein, das möchte man irgendwie auf den Markt bringen. Das heißt, man sucht irgendwie nach Investoren oder man leiht sich Geld oder man guckt irgendwie, dass man irgendwoher Geld bekommt, dann muss ich dieses Produkt ganz, ganz viel verkaufen, damit diese ursprüngliche Investition irgendwie wieder reinkommt. Und also ich erzähle dir jetzt ja auch nichts Neues und du weißt das sowieso, aber einfach nur zum Sortieren einmal. Und beim Crowdfunding und bei dem, was ja auch auf Startnext dann passiert, ist ja der Moment, dass man eben die Idee hat, dann sammelt man dafür das Geld ein und mit diesem Geld kann man es umsetzen. Und eigentlich muss es sich dann auch gar nicht mehr verkaufen, weil es hat sich dann in der Regel ja schon zumindest selbst finanziert, oder nicht?
Genau, das ist sogar ein Clou, den du da beschreibst, dass du, wenn das Crowdfunding erfolgreich ist, überhaupt erst mit der Produktion startest.
Ja.
Und wenn das Thema Nachhaltigkeit, was für uns ja total wichtig geworden ist in den letzten Jahren mit dem Verstehen davon, was das überhaupt bedeutet, das Thema Nachhaltigkeit ist da schon inkludiert. Wenn die Crowd das Projekt nicht unterstützt und du quasi gar nicht genug Geld einsammelst, dann wirst du das im besten Fall auch nicht produzieren. Ergo hast du auch keinen Schaden produziert mit etwas, was niemand haben möchte. Und du hast gerade beschrieben, wie normalerweise Unternehmen auch finanziert und gegründet werden, Startkapital. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn Investoren kommen und auf eine Idee setzen, dann musste die Idee natürlich den Investorinnen und Investoren gepitcht werden. Und vielleicht haben die auch eine Illusion davon, wie das funktionieren könnte, aber sie sind nicht unbedingt die Konsumentin von diesem Produkt. Das heißt, es ist eine Wette auf einen großen Erfolg in Zukunft. Und wenn ich mir anschaue, wie Erfolge heute produziert werden, nach wie vor, dann ist das über Marketing, also über Kommunikation. Du brauchst dieses Produkt. Das heißt, wer viele Investoren hat oder viel Investorenkapital einfährt, kann auch viel Marketingbudget ausgeben, kann quasi dieses Produkt wichtig machen in deiner Timeline. Und du wirst es immer wieder sehen und irgendwann hast du das Gefühl als Konsumentin, ich brauche das jetzt doch. Also mir hat die Werbung gesagt, ich brauche das. Und das ist ein Riesenproblem. Beim Crowdfunding ist es genau andersrum. Da wird quasi nicht das Produkt vorangestellt, sondern es gibt eine Person, die möchte etwas umsetzen. Und du kannst dir überlegen, unterstützt du diese Person dabei, das umzusetzen? Also das ist ein Perspektivwechsel, der wirklich komplett die Dinge umdreht.
Eigentlich
Und
fast.
deshalb finde ich das auch stark, wesentlich stärker, das Prinzip.
Ich auch, also definitiv. Also weil das ist ganz spannend, weil ich hatte jetzt in den vergangenen Folgen ging es auch schon mal um das Thema so Social Entrepreneurship und Purpose-Driven Unternehmertum und so. Und dann war so ein bisschen meine These, dass ich auch gesagt habe, also aber auch aus Unwissenheit heraus, ich glaube, dass das nicht funktionieren kann, eben aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, weil letztlich muss ja immer irgendwo Geld verdient werden. Also selbst wenn man noch nicht mal dicke Gewinne machen möchte, was aber die meisten ja auch machen wollen oder vielleicht sogar müssen, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Das heißt, du vermarktest dein Produkt irgendwie, dann hast du jetzt vielleicht mega den nachhaltigen Kaffeefilter. Das ist jetzt ein blödes Beispiel so. Und dann, weißt du, dieser Kaffeefilter verbraucht gar keine, nur Luft, so weiß ich nicht, irgendwas. So, und dann fängst du an, den zu vermarkten und dann muss dein Produkt aber ja irgendwie Geld reinbringen. Das heißt, du vermarktest es an Leute, die normalerweise nachhaltige Kaffeefilter kaufen. Das sind aber ja genau die Leute, die das ohnehin schon tun. Das heißt, all die, die du eigentlich überzeugen müsstest, damit du diesen Impact hast, erreichst du ja gar nicht. Und das ist ja bei diesem Crowdfunding-Thema dann ja genau, obwohl, das wäre jetzt die Frage, ist das da ausgehebelt oder nicht? Also was für Menschen gehen auf Plattformen wie eure und investieren da in Dinge.
Ja, du hast jetzt so zwei Perspektiven aufgemacht. Also in der Tat ist es so, dass Crowdfunding ist was nicht nur für die, die gründen wollen und mutig sind quasi und mit ihrer Idee rausgehen, sondern Crowdfunding ist was auf der Unterstützerinnenseite auch, die auch mutig sind und in eine Sache, du hast jetzt gesagt, investieren oder eine Sache sozusagen vorfinanzieren, die daran glauben, dass die Person, die das gerade präsentiert hat, es tatsächlich umsetzen wird und umsetzen kann. Also das ist schon mal, also da brauchen beide Seiten Mut. Und wenn du quasi, die Frage ist jetzt, wie erreichst du diese Mutigen sozusagen? Das braucht auf jeden Fall einen Shift in unserer Gesellschaft, wie wir konsumieren. Da haben wir natürlich ein Riesenproblem, weil wir haben gerade erst gelernt durch Amazon und Co., dass wir alles zu jeder Zeit sofort bekommen können. Alles und wirklich alles sofort. Und beim Crowdfunding ist das ja anders. Da wird das ja erst produziert und zwar nur unter den Bedingungen, die sich derjenige, der das Projekt lanciert, vorgestellt hat. Also das kann also eine Weile dauern. Du kriegst die Kaffeefilter eben nicht heute, nur weil ich es heute bestellt habe, sondern ich kriege die vielleicht in 6 Monaten. Aber, also, weil zu diesen Kaffeefiltern gehört eine Story und diese Story ist die Entwicklung dieses guten Produktes, der Fairness auf allen Ebenen, die dort sich überlegt worden ist. Und du bist also Teil dieser Story als Unterstützerin und so konsumiert aber natürlich die Masse draußen nicht. Das geht alles viel schneller. Das heißt, wir müssen an einem Umdenken arbeiten, glaube ich, und dafür sorgen, dass wir uns bewusster dafür werden, wie ein Produkt entsteht, wo es entsteht und vor allem die Chance auf Transparenz geben. Ja, also wo kriege ich jetzt die Klamotte genau her? Warum ist die jetzt hier so günstig? Warum kann mir dieser Händler hier diesen Rabatt geben überhaupt? Was bedeutet eigentlich ein Rabatt? Hatte der zu viel Gewinn da drin? Wurde quasi die Produktion super, super günstig gemacht? Ist die Marge so groß? Wo kommen eigentlich Rabatte her? Und du hast ja gerade gesagt, für Sozialunternehmen, für Social Entrepreneurship sind zum Beispiel Rabatte eine ganz schwierige Sache. Wie soll das gehen? Also du baust ein Produkt und eine Leistung auf, da ist kein Platz für Rabatt, weil du als Sozialunternehmen auch nicht unnötig Marge draufhaust, sondern du willst, dass dieses Produkt tatsächlich existiert. Es ist also viel wichtiger, dass das Produkt existiert und Anwenderinnen findet, als dass das Unternehmen durch viel Marge viel Gewinn produziert. Der Gewinn ist einfach nicht so relevant. Warum aber Sozialunternehmen als Unternehmen sozusagen und nicht als Verein wichtig sind, ist, Ein Unternehmen hat halt den Auftrag, für sich selbst nachhaltig zu sein. Also die Struktur soll sich selbst tragen können. Das finde ich auch wirklich, das ist der große Unterschied, der wichtige große Unterschied. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat zum Ziel, diesen Impact, den das Unternehmen haben soll, auf Dauer zu gewährleisten durch, ich sage jetzt mal, Weiterentwicklung, Anpassungen, durch sinnvolle Ausgaben, durch gute Personalwahl und so weiter. Also es geht darum, dass es nachhaltig, dauerhaft existiert. Und das muss aber nicht durch übermäßigen Gewinn passieren, sondern durch kluges, vorausschauendes Handeln.
Das heißt, wir haben diese verschiedenen Perspektiven. Du hast jetzt gerade gesagt, die Frage ist also, wie erreichen wir jetzt die Mutigen? Also aber das wären ja jetzt wieder die ohnehin schon bereit für zu sowas sind. Oder meinst du jetzt auch schon Leute, die vielleicht eigentlich so mutig sind, aber noch nicht will? Also ich denke jetzt an sowas wie meine Oma. Meine Oma kauft die Dinge, die sie kauft, weil die hat sie schon immer so gekauft und es ist ja eigentlich relativ egal, ob sie damit jetzt der Umwelt was Gutes tut oder nicht. Die Frau ist mittlerweile über 70, ich sehe es ihr auch so ein bisschen nach, ne? Aber für mich wäre jetzt auch die Frage, wie kriege ich vielleicht auch meine Oma dazu zu sagen, ah, ich glaube, ich nehme auch den Luftkaffeefilter, weil der ist irgendwie viel besser.
Ja, der Witz ist, dass deine Oma tatsächlich schon bessere Kaffeefilter kennt als wir. Damals waren die Dinger aus Porzellan
Das
oder es
stimmt.
waren Siebe oder es waren Baumwolltaschen. Also es ist ein gutes Beispiel. Die Dinge, die wir gerade haben, worüber wir reden, wenn es um Nachhaltigkeit geht, auch bei Produkten, es gab sie schon mal. Aber irgendwas ist dazwischen passiert. Es wurde quasi in den 70er, 80er Jahren auf einmal, ich sage jetzt mal ganz salopp, die Plastiktüte erfunden und damit wurde alles auf einmal umgesetzt. Und wir fragen uns heute, wie konnte das eigentlich sein? Also Nachhaltigkeit heißt halt auch gar nicht, dass alles innovativ völlig neu sein muss, sondern es heißt, dass wir es quasi nochmal neu in unsere Köpfe bringen und neu in unseren Lebensalltag verbreiten. Und deshalb denke ich, dass der Kaffeefilter jetzt gerade ein ungünstiges Beispiel ist. Und wir suchen jetzt auch gar nicht unbedingt deine Oma als Mutige, die hier in erster Reihe steht, sondern ich glaube, dass wenn wir es schaffen, alle Starterinnen bei uns auf der Plattform, also die, die ein Projekt umsetzen, wenn die in ihre DNA, ihre Company oder ihres Projektes sozusagen Nachhaltigkeit langfristig implementieren oder ich sage jetzt mal Klimaschutz, Fairness und solche Dinge, wenn das implementiert wird, dann wird sich dieses Mindset sozusagen über diese kleinen Unternehmen, die auch irgendwie wachsen, die sich verbreiten und überall stattfinden, verbreiten können, auch bei den Konsumenten. Und natürlich können wir auch also was wir bei Startnext nicht machen, wir erklären den Leuten nicht, was sie tun müssen. Was wir machen ist, wir zeigen, wie wir es machen. Wir versuchen da transparent zu sein. Wir wollen ein Vorbild sein und einen Spielplatz bieten dafür, wie es sein kann, sozusagen. Also wir laden dazu ein quasi, unser Modell zu verstehen auf der einen Seite, mitzumachen, weiterzudenken. Und ich sage jetzt mal als Beispiel, bei uns ist wir finanzieren uns nicht durch externes Kapital, sondern ausschließlich durch eine freiwillige Bezahlung. Das heißt, unsere Kosten werden gedeckt auf Basis von Freiwilligkeit. Das bedeutet eigentlich, dass wir seit Jahren selbst Crowdfunding machen für diese Plattform. Und das gibt uns eine riesengroße Chance, völlig unabhängig zu sein von Shareholdern, die sich nur am Gewinn sozusagen orientieren würden. Also der Tino Kressner und ich, wir sind die beiden Gründer und einzigen Anteilseigner gerade und wir können jeden Tag neu entscheiden, was für unsere Crowd, was für uns, für die Plattform richtig ist. Diese Freiheit hat niemand mit Investorenkapital. Niemand. Und da kann man sich ganz tolle Geschichten anhören, wie schief das dann gelaufen ist. Und meine These ist, ich sehe da wirklich das Positive bei den Gründerinnen und Gründern, der Impact, mit dem diese Menschen starten, den sie quasi erreichen wollen, der ist so lange aus meiner Sicht gegeben, bis sie ihre Anteile verkaufen oder aus dem Unternehmen austreten und dadurch das Kapital sozusagen zum wichtigeren Treiber wird. Shareholder, die wirklich das Wachstum des Unternehmens relevanter finden als den Impact, den das Produkt eigentlich im Sinn hatte. Erst dann verändert sich das Problem. Und da haben wir auch eine Antwort drauf gefunden aus meiner Sicht. Ich investiere quasi schon seit ein paar Jahren viel Zeit in eine Initiative der Stiftung Verantwortungseigentum. Da geht es darum, dass es eine neue Gesellschaftsform in Deutschland geben soll, also Gesellschaft wie die GmbH zum Beispiel, und zwar eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Das bedeutet Unternehmertum, bei dem der Gewinn, der produziert wird, immer im Unternehmen bleibt. Und die Anteile halten, also wie jetzt quasi mein Mitgründer und ich, sind nur die Treuhänder auf Zeit für diese Anteile. Das bedeutet, wenn wir aus dem Unternehmen rausgehen, kommen neue Menschen, die das Unternehmen führen, im besten, also die auch wirklich anwesend sind, würde ich damit sagen, die das führen, anwesend sind, die wissen, worum es geht, die es weiterentwickeln und die halten dann für eine Zeit lang die Anteile, aber Gewinn kann nicht abgeschöpft werden. Das stärkt quasi das Unternehmen, den Standort und es ist ein Filter dafür, welche Entscheidung du triffst. Ich würde zum Beispiel, also ich bin nicht gezwungen, eine Entscheidung aus Skalierungsperspektive treffen zu müssen. Ja. Ich muss nicht Start Next morgen dreimal so groß haben. Muss ich nicht. Ich kann das auch verkleinern, wenn das relevant ist.
Okay.
Und diese Freiheit ist unheimlich viel wert, haben wir gemerkt. Und das hat uns auch viel Schweiß gekostet, gebe ich ganz ehrlich zu. Wenn du nicht viel Kapital hast am Anfang, musst du dir alles erarbeiten. Bootstrapping. Wir sind ein kleines Team gewesen, sind gewachsen, sind heute fast 30 MitarbeiterInnen. Und das war viel Arbeit. Aber wir sind heute auch unheimlich stolz drauf, dass wir jederzeit mit diesem Team gemeinsam entscheiden können, wo die Reise hingeht.
Das hört sich so ein bisschen an, als würde man praktisch versuchen, sich mit dieser Gesellschaftsform beinahe vor sich selbst zu, also vor der Versuchung, irgendwas aus Kapitalgründen oder halt nachfolgende GeschäftsführerInnen, ne? Aber also als würde man einfach versuchen, diesen Faktor, und es ist ja auch menschlich, dass man, also Wachstum hat ja auch, ich glaube, das ist irgendwo auch in uns angelegt und das hat ja auch immer eine Verlockung, sich irgendwie auszudehnen, dass es mehr wird und so, und dass man das so mehr oder weniger ein bisschen aushebelt. Ich fände es mal ganz spannend, wenn wir uns mal so ein bisschen so ein kleines gemeinsames Gedankenexperiment machen. Wir haben jetzt ja so zwei, also in meinem naiven Kopf ist es jetzt so, es gibt einmal so diese klassische Wirtschaftswelt. Es gibt die klassischen Unternehmen mit Investoren, Startkapital, bla bla bla. Dann gibt es das Crowdfunding. Dann gibt es eben auch die klassischen Unternehmensformen wie eine GmbH oder eine UG oder wie auch immer. Und eben die, jetzt habe ich den Namen vergessen, gebunden, nee,
Gesellschaft mit gebundenem Vermögen.
Dankeschön, ja. Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Also wenn wir das jetzt mal so gegenüberstellen. Und jetzt aktuell ist es ja so, dass Crowdfunding und gibt es diese Gesellschaftsform schon in der Form noch nicht, aber ich meine, das ist schon so
Ja, es gibt Behelfskonstruktionen,
okay,
genau, ja, mit denen wir das quasi heute über eine Stiftung lösen können, die einen Anteil hält und damit ein Vetorecht.
Ja.
Aber das ist natürlich auch kompliziert und das funktioniert auch nicht für Gründerinnen, die einfach frisch in einen, ja, mit so einer quasi DNA starten wollen. So.
Ja.
Aber es steht im Koalitionsvertrag, das heißt, die Chance, dass es umgesetzt wird, ist groß und wir werden natürlich jetzt weiter daran arbeiten, dass es tatsächlich passiert.
Ja, das wäre cool. Und jetzt können wir uns ja mal vorstellen, dass wir jetzt einmal so mit dem Finger schnipsen und ab jetzt sind das die gängigen Finanzierungsformen. Das heißt, eigentlich nahezu jedes Unternehmen ist eine Gesellschaft mit gebundenem Vermögen und Finanzierung findet aufgrund irgendwelcher magischen Gesetze, da denken wir jetzt mal nicht so viel drüber nach, findet ab jetzt über Crowdfunding statt. Das heißt, wenn ich etwas will, ein Produkt, das es noch nicht gibt, dann investiert immer nur die Crowd. Es gibt nicht mehr dieses, ich suche mir einen Investor und der pumpt mich mit Geld voll. Was glaubst du, würde sich dann ändern? Wir können ja mal so ein bisschen mit der UnternehmerInnen-Ebene anfangen. Was würde sich da, meinst du, mehr Leute würden gründen? Für andere Leute?
Ja, ich glaube, du hast es ja auch gerade angesprochen. Das größte Problem, was wir, glaube ich, mitbringen aus unserer Sozialisierung ist, dass wir glauben, dass Wachstum so eine allmächtige Energie ist, die uns nach vorne treiben muss und dass es die einzige ist. Also, dass es bedeutet, ich muss unbedingt groß sein, andere verdrängen. Ich muss die Gewinnerin sein hier am Markt, um mein Produkt zu lancieren. Es gibt 10 andere Produkte, aber meins muss das Beste sein. Das ist nicht meine Perspektive. Und ich glaube, dass es mehr Gründungen geben wird.
Mhm.
Und zwar deshalb, weil nicht mehr so globalisiert gedacht werden muss. Also es können ja ganz viele kleine Dinge gegründet werden, die, wie das früher auch war, im Prinzip handwerklich Dinge umsetzen, die den Kaffeefilter quasi in kleinen Stückzahlen produzieren, manufakturartig und so weiter. Und trotzdem unsere alltäglichen Probleme damit lösen. So. Und aber eben nicht in einer großen Struktur, die dann in Masse in China produziert, weil es dort einfach gar nichts kostet, sondern mit einer gewissen handwerklichen Beschaffenheit und Qualität vor Ort in Stückzahlen, die hier auf unserem Markt auch funktionieren. Weil was ich total seltsam finde, ist, wir haben so eine Art Massenproduktion irgendwie geschaffen, die dann durch die ganze Welt gekarrt wird. Also die einfach von, das werden quasi alle Materialien werden an einen Standort gebracht, wo es dann produziert wird und dann wird alles, was produziert worden ist, in der ganzen Welt verschifft. Das ist bei vielen Produkten, glaube ich, gar nicht notwendig und Das ist auch nur getrieben vom Kapital. Wo kann ich was am günstigsten einkaufen? Wo kann ich was am günstigsten produzieren? Und auf welchen Märkten habe ich die größte Marge? Mhm. Das ist ja die Idee davon. So. Aber eine Unternehmerin und ein Unternehmer, die quasi mit ihrem Produkt Impact schaffen wollen, die interessiert ja quasi gar nicht die Marge, sondern die Wirkung des Produktes. Mhm. Und das muss natürlich sichergestellt werden. Also es verändert sich der Blick auf, wo kommen die Dinge her, wie viel muss da drin passieren und trotzdem muss ökonomisch gehandelt werden. So. Also meine These wäre, die Dinge werden kleiner, die werden eher gebootstrapped. Das sind Companies, in denen die Menschen, die dort arbeiten, mehr auf sich selbst achten und schauen, was sind wir gerade in der Lage zu tun. Ja, also, weil wenn du auf einmal einen großen Haufen Kapital hast, dann wirfst du das auch in bestimmte Kanäle rein und sagst einfach hier ganz viel von dem, ganz viel von dem, ganz viel von dem. Wenn du das Kapital nicht hast, dann überlegst du, mit welchen Ressourcen kann ich eigentlich welchen Schritt genau machen. Dadurch lernst du dich ja auch viel besser kennen und kannst auch viel besser mit den Erfahrungen, die du dort sammelst, arbeiten. Alles wird sich natürlich ein bisschen verlangsamen, glaube ich.
Ja, aber das wäre nicht.
Aber zugunsten der Qualität aus meiner Sicht, zugunsten auch der Wahrnehmung, weil ich glaube, du kannst das Klima nicht schützen, wenn du Dinge aus dem Boden stampfst in kürzester Zeit und überhaupt gar keine Zeit dafür hast, zu analysieren, wie die Dinge beschaffen sind. Also größter Fehler aus meiner Sicht in der Vergangenheit ist doch, dass wir ein Produkt herstellen und es war egal, wie sich das Produkt wieder zurückführen lässt in den Kreislauf.
Ja.
Das war einfach egal und das ist ja unfassbar eigentlich.
Ja, absolut. Aber ich meine, ich bin so aufgewachsen, dass das auch, also dieser Gedanke, also ich habe jetzt auch noch nie ein eigenes Produkt gemacht, aber das war auch kein Thema. Also es war ja wirklich, das wurde ja noch nicht mal, dass man gesagt hat, ja, könnte mal ein Problem sein, und es war ja einfach null Bewusstsein dafür da. Also das glaube ich auch, dass sich Dinge verkleinern werden. Ich glaube, dass es auch viele Menschen gründen, die vielleicht sagen, ich will einfach nur das, was ich gerne mache, weitermachen und damit vielleicht leben können. So, weil einfach, glaube ich, die Ansprüche an das, was eine Firma sein muss, vielleicht auch ein bisschen kleiner werden. Wie du schon sagst, nämlich nicht immer so riesig, global und ständig wachsen, weil das wäre was, was mich zum Beispiel abschreckt. Dass ich denke, ich will aber jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwelche anderen Märkte erobern oder so. Denn vielleicht möchte man auch einfach nur das tun, was man tun möchte. Und ich glaube auch, dass es aus Konsumentensicht vielleicht unser Konsumverhalten sich ganz stark ändern würde, weil also dieses Thema, was du ja vorhin auch schon erwähnt hattest, man investiert oder man unterstützt etwas erst und dann wird es hergestellt. Das kann man ja auch auf zwei Arten denken. Einmal so in dieser Projektentwicklungsphase, das ist natürlich einmal initial, aber wenn man das weiterdenken würde, auch generell. Also es gibt es ja auch gerade zum Beispiel im Bereich nachhaltige Möbel. Ich glaube, ein grüne Erde heißen die oder so, glaube ich. Da kaufst du einen Schrank und dann wird der gebaut und dann kriegst du den. Und natürlich dauert das dann irgendwie 7, 8 Wochen, aber ich glaube, das macht auch wieder dieses permanente Konsumding, was wir ja alle irgendwie am Laufen haben, was du ja auch schon gesagt hast, glaube, das würde das einfach ganz stark verlangsamen. Und das kann nur gut sein, weil man dann, glaube ich, einfach merkt, dass es auch wirklich nicht nötig ist. Und wir da vielleicht kollektiv wieder von runterkommen würden. Also das, glaube ich, wäre auch ein sehr positiver Nebeneffekt.
Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Und ich glaube, diese ganze Turbo- und Wachstumsmentalität, ich finde, das ist extrem patriarchal systematisiert. Also ich glaube, dass das, ich möchte das gar nicht so auf Männer schieben, die da jetzt aktiv sind, sondern wie wir in unsere Männlichkeit sozialisiert ist ja irgendwie schneller, höher, weiter. Und wenn jetzt quasi tatsächlich einfach wir die Gesellschaft abbilden und 50% Frauen Unternehmen gründen, also wenn wir die motivieren können, Unternehmen zu gründen, dann glaube ich, durch dass diese Sozialisierung und die Perspektiven, die da dazukommen, natürlich verändern, wie unsere Kultur, unser Konsum, unsere Produktion sich sozusagen verändert.
Wo waren wir denn? Ach, wir waren bei der Wachstumsmentalität und du meintest, dass das sehr patriarchal, das ist ein schwieriges Wort, geprägt ist. Und da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube auch, dass das so ein Männerding ist, also irgendwie immer heftiger und geiler zu sein als der Nebenmann. Und ich hatte da heute tatsächlich eine Diskussion mit einem Kommiliton drüber. Da haben wir über, also genau, weil jetzt ist ja gerade so eine Phase, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, wo Facebook und Apple ziemlich stark in diesen Mixed Reality Markt jetzt reindrängen, ne? Also jetzt Facebook ja schon genau. Länger. So, das zeichnet sich ja ziemlich doll ab und der ist immer sehr gehypt und findet jetzt immer alles mega cool und ich studiere ja was in die Richtung im Master, also ist jetzt nicht so, dass mich das nicht interessiert, ich spiele damit auch gerne rum, aber irgendwie hypt mich das nicht so und dann war er so ein bisschen unverständnisvoll und dachte so, ja, wie kann dich das denn nicht aus der Fassung, das ist doch mega cool, dass das jetzt passiert und da meinte ich zu ihm, naja, weil das ist halt alles so Spielzeug, also Natürlich ist das cool, natürlich macht das Spaß und gerade auch als aus Entwicklerperspektive ist es natürlich auch total toll, mit diesen Sachen rumzuspielen, aber ob jetzt da die, also irgendwie Meta da jetzt noch eine neue VR-Brille oder Apple da irgendwelche AR-Glasses, das ist ja nicht wichtig, also das ja. könnte ja auch einfach nicht passieren und die Welt würde sich doch genauso weiterdrehen wie bisher, oder nicht?
Ich stimme dir absolut zu. Ich frage mich, welches Problem löst das tatsächlich?
Genau.
Also es gibt garantiert Anwendungen, in denen das sinnvoll ist. Ich sage jetzt mal bei der Chirurgie oder so, kann ich mir das vorstellen, dass die Technologie nützlich ist, weil man winzig kleine Dinge sehen kann vielleicht und visualisieren kann. Aber was verbessert es quasi für den Konsumenten, für den Rest der Welt? Also da, wo jetzt gerade die Motivation, die finanzielle Motivation auch hingeht. Wir statten jetzt alle mit solchen Brillen aus. Die laufen dann wie Lemminge durch eine virtuelle Welt, die wir vorher gestaltet haben und im schlimmsten Fall sogar mit einem Algorithmus versehen haben, der dann nur noch das bringt, quasi was glücklich macht und von Realität ist dann nichts mehr dabei. Also ich halte das auch für eine schwierige Sache. Und was mir da fehlt, ist da fehlen Perspektiven auf diese Thematik.
Und genau.
die Frage ist jetzt einfach, wenn da jetzt richtig viel Kohle reinfließt von Menschen, die jetzt einfach auch zu viel davon haben, ja, und diese Kohle wird dann dafür verwendet, dann brachiales Marketing dann zu implementieren, wo dir die ganze Zeit erklärt wird, welchen Vorteil du davon hast. Und ich wette mit dir, dass diese Systeme, die werden auf den Markt der Fitness und Mental, wie auch immer, Trainings und so, mit Meditation und so, in diesem Bereich werden die vordringen und dir dann erklären, was du damit alles optimieren kannst in deinem Leben. Und die andere Variante davon ist einfach, du gehst einfach mal in die Natur und spürst einfach, was um dich rundherum passiert. Also das ist schon verrückt, auf jeden Fall.
Genau, also ich bin da auch immer so zwiegespalten, weil ich dann auch mal, also wie du auch sagst, ne, in der Medizin zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, oder vielleicht auch so im therapeutischen Sinne, irgendwie nach einem Schlaganfall, dass man mit einer VR-Brille kann man tatsächlich gewisse Gehirnareale gut trainieren, die dann, ne, das funktioniert und das genau. ist auch schon erforscht und so. Und da bin ich dann aber auch immer so, ich denke, ja, ich sehe das total. Und ich glaube, mit meiner Denke wären wir auch niemals auf den Mond geflogen. Aber auch da könnte man jetzt wieder argumentieren, ja, aber, also, war das jetzt so wichtig? Aber gut, das will ich jetzt gar nicht, das hat uns viele neue Technologien gebracht. Aber es hat uns halt auch einfach wieder ganz viele neue Technologien gebracht. Aber wie du schon sagst, also jetzt dieses ganze Mental Health Thing ist ein gutes Beispiel. Man konnte auch schon vor 500 Jahren in den Wald gehen und die ganzen Probleme, die wir jetzt so haben, und da sind wir dann nämlich in dieser Diskussion auch drauf gekommen, weil dann war das Argument, naja, angenommen, Social VR ist ein Riesending, die Leute reisen nicht mehr so viel, weil sie sich irgendwie Orte so angucken können oder weil sie sämtliche Telefonate einfach da abhalten können. Also wird das Klima dadurch geschont. Und da hatte ich dann eben auch den Gedanken, aber es ging doch vor, also dieses ganze Klimaproblem ist doch erst durch Technologien entstanden. Also weißt du, ich finde diese Denke zu sagen, wir entwickeln uns weiter, wir wachsen und dieses Wachstum schmeißen wir auf das Problem, das ja durch Wachstum entstanden ist. Das kann doch, also das ist doch in sich überhaupt nicht schlüssig.
Ja, absolut. Also die Dinge verbrauchen Strom und Material und du legst einen Layer über deinen Wald, um da zu erkennen, welche Pflanzen das jetzt gerade sind. Und vorher waren die Pflanzen auch da, du wusstest das bloß nicht. Und jetzt verbrauchst du sozusagen Energie, um echt den falschen Pilz zu pflücken, um jetzt mal ein Beispiel da irgendwie zu haben. Also das kannst du absolut in Frage stellen. Und ich denke mir auch, dass wir nehmen uns auch ein Stück Fantasie und Kreativität dadurch, dass die Dinge uns als kreativ sozusagen zugespielt werden. Und ich frage mich natürlich auch, wie verändert das den Menschen und seine Wahrnehmung? Verlernen wir immer mehr unsere eigenen Fähigkeiten sozusagen zu erkennen und auszuprägen?
Ja.
Und also ich habe jetzt gar nicht das Thema mit diesen Brillen zum Beispiel, sondern eher so, ich frage mich, wozu ist ein Flugtaxi notwendig? Ja. Welches Problem löst ein Flugtaxi? Ich verstehe die Faszination für Technologie, aber für welche Zielgruppe löst das Flugtaxi ein nicht zu lösendes Problem bisher? Diese Zielgruppe ist minimal, die Investitionen sind riesig, die da reingehen, die Fantasien, ja, die da geweckt sind riesig und wir haben tatsächlich, ich sag mal, wichtigere Probleme zu lösen und trotzdem fasziniert uns ein Flugtaxi scheinbar mehr als die anderen Probleme. Das ist ja super interessant. Also
ja. Genau, und ich glaube, das ist in dieser ganzen Tech-Welt, in der du und ich ja irgendwie auch mehr oder weniger arbeiten, ne? Also ist, glaube ich, das oft das Ding, dass wir halt oft auf die Dinge streben, die halt diesen Spielplatzcharakter haben. Weil auch ein Flugtaxi, das ist ja auch ein Spielzeug. Das ist halt ein Spielzeug für Leute mit sehr viel Geld, aber es ist, ne, also wie du sagst, man braucht es ja nicht. Es macht sicherlich Spaß, bestimmt auch geil, da drin zu fliegen. Aber es ist, glaube ich, unnötig. Und ich glaube, es ist einfach sehr viel leichter, diese kreative Energie in diese Spielplätze zu schmeißen, weil da kann ja auch erstmal vermeintlich nicht so viel passieren. Da hängt ja nicht so viel dran. Wobei dann in der zweiten Instanz auch irgendwie schon. Aber das ist eben halt so dieses Thema, was ich so ein bisschen skurril finde. Und du hast es auch in so einem Nebensatz gesagt, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich glaube, dieser Precht war das. Von dem kann man jetzt halten, was man will, aber den Auszug finde ich ganz gut. Dass der in irgendeinem Buch, hat er, glaube ich, auf irgendwelche Umfragen verwiesen, und es ist jetzt sehr wissenschaftlich, was ich hier gerade von mir gebe, aber und da hat er gesagt, oder da war eben, daraus ging hervor, dass die meisten Menschen so Dinge wie KI und AR, VR, Flugtaxis, was auch immer, diesen ganzen Fancy-Kram gar nicht aktiv wollen. Also das ist in diesen urbanen Bubbles, in denen man sich befindet, ist das tatsächlich ein Ding, aber der Großteil der Gesellschaft hat da gar kein Interesse dran. Das juckt die gar nicht.
Ja, und damit entfernt sich quasi diese Bubble auch von der Gesellschaft.
Ja.
Und enthält sich quasi dafür besonders innovativ und nach vorne streben, entfernt sich aber komplett, und weil dann die Gesellschaft vielleicht gar nicht mitzieht, wird einfach noch mehr Kohle in Kommunikation gesteckt, die Notwendigkeit erklärt. Ich finde, das ist halt wirklich, ist ein schwieriges Thema. Ich bin letztlich als Fotograf ja auch in eine Welt reingewachsen, wo es um Marketing ging und um Kommunikation. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, wie krass diese Manipulationen, welche Auswirkungen dort generiert werden sozusagen und auch in Kauf genommen werden. Und deshalb bin ich wirklich, beim Crowdfunding musst du dich selbst vermarkten und warum du die Dinge tust. Also es ist auch Marketing. Also das ist nicht da oder so, sondern du vermarktest das, warum du das tust. Und wenn du das gut rüberbringst, dann vertrauen dir die Leute oder bauen Vertrauen auf und sagen, es ist nützlich für mich, ich möchte das auch, ich gebe jetzt hier mein Geld dazu, nicht nur irgendwie ein Like oder ein Kommentar, sondern ich gebe hier wirklich Geld dazu, und dann soll das stattfinden. Und ich freue mich darüber, wenn diese Geschichte funktioniert. Das ist eine persönliche Geschichte, das ist was ganz anderes, als wenn dir ein Konzern oder eine Agentur, die dann eingekauft wird, erklärt, warum du dieses völlig unsinnige Produkt hier brauchst. Und wir haben uns bei Startnext ein Manifest gebaut, jetzt gerade erst im letzten Jahr, so in dieser Ruhephase der Pandemie sozusagen, haben wir auch einfach über Dinge nachgedacht. Und vielleicht hilft dir das, wenn ich dir das mal ganz kurz andeute, was wir uns dort quasi auch als Filter für uns selbst und für unser Handeln dahingelegt haben. Und zwar heißt es da bei uns, ich sage das nur grob jetzt erstmal, Sinnstiftung anstelle von Profit als erster Punkt. Kooperation anstelle von Geld. Also für uns sind Kooperationen zum Beispiel viel wichtiger, als dass wir quasi nach dem Geld streben, womit wir uns vielleicht die Leistung, die eine Kooperation bringen kann, selbst einbauen könnten. Na, also wenn es etwas schon gibt, warum muss ich das in meinem Unternehmen nochmal haben? Bei uns ist das zum Beispiel der Zahlungsdienstleister. Es gibt ihn schon, warum soll ich ihn selber bauen? Ne? Also Kooperation. So, dann Werte anstelle von Moral. Wir haben uns quasi auch einen Wertekompass gegeben, nachdem wir arbeiten wollen. Und wir setzen wirklich Werte vor Moral. Also wir kommen nicht mit dem Zeigefinger und sagen, hey, du musst das genauso machen wie wir, sondern wir zeigen dir einfach, wie wir das machen, und du kannst das gucken und für dich mitnehmen. Dann Punkt 4 von 5. Lernender Organismus anstelle eines starren Systems. Das heißt, uns wirklich auch die Agilität beibehalten, die Dinge immer wieder zu prüfen, umzubauen, zu transformieren, weiterzugucken. Ne? Starres System ist für mich eben patriarchal. Das ist, da sitzt einer auf Macht, und das muss so bleiben. Die Macht kann nicht abgegeben werden. Dort geht Information verloren. Dort blufft der eine den anderen an. Es wird quasi auch Verantwortung verschoben, was ich ganz schlimm finde. Also Verantwortung von unten nach oben und von oben nach unten. Das ist ganz verrückt. Und wenn niemand Verantwortung trägt, dann wird niemand sich darum kümmern, ob dieses Produkt jetzt fair und klimaneutral realisiert worden ist. Das kann nicht funktionieren durch diese Verantwortungsverschiebung. So, und dann letzter Punkt, Inspiration anstelle von Gatekeeping. Das ist auch eine Frage, die bei uns ganz oft gestellt worden ist, wenn jemand was erfindet oder so, eine gute Idee hat. Was passiert, wenn ich die beim Crowdfunding präsentiere und aber noch gar nicht umgesetzt hat? Wird mir die geklaut? Ja, das ist ja so eine Frage. Das ist eine Frage, die ich vor allem in Deutschland höre. In Amerika ist das gar nicht so eine typische Frage, aber bei uns schon. Wird meine Idee geklaut? Und ich denke mir immer so, also eine Idee, die in deiner Schublade liegt, ist nichts wert, gar nichts. So eine Idee, die umgesetzt wird, ist was wert. Und wenn du rausgehst und deine Idee präsentierst, du wirst Menschen finden, die kommen auf dich zu, die geben dir Feedback, die können mitmachen, die können in dein Team einsteigen. Du wirst inspiriert, andere werden inspiriert. Also es kann einfach in sich wachsen. Gatekeeping heißt halt, du versteckst bestimmte Dinge und er kann sich nicht weiterentwickeln, weil du hast vorhin Facebook angesprochen. Dazu habe ich ja in Papers gelesen oder jetzt auch das durch die Interviews, die da jetzt entstanden sind mit Francis Hogan, dass quasi, während Google quasi die Schnittstelle für Sprachen öffnet, hat Facebook die Schnittstelle für Sprachen nicht geöffnet. Ergo kann Facebook in seinem Konzern wenig mit den vielen hunderten, tausenden Sprachen auf der Erde anfangen, kann quasi diese Menschen gar nicht richtig erreichen und diskriminiert dadurch seine Zielgruppen, die da sind. Und so funktioniert das mit dem Gatekeeping. Ich bin ein geschlossenes System und davon werden andere auf jeden Fall ausgeschlossen. Und wir setzen da halt quasi Inspiration und Öffnung dagegen. Und ich denke, mit so einem Manifest kann jedes Unternehmen starten und das auch weiterentwickeln. Das ist nichts Starres, aber auch prüfen, immer wieder prüfen, die Entscheidung für das, was wir jetzt hier machen wollen, mit diesem Partner zum Beispiel oder mit diesem Produkt, passt das zu diesem Manifest? Ist Sinnstiftung hier wirklich noch wichtig oder geht es hier nur um Profit oder um den moralischen Zeigefinger oder so?
Aber das Manifest ist ein freiwillig selbst auferlegtes Manifest. Ist, ihr seid da jetzt nicht irgendwie dran gebunden in irgendeiner Form oder wäre das irgendwann mal das Ziel, dass man sich sozusagen so ein Manifest aufstellt und man muss danach handeln und man kann, also man verstößt gegen irgendwas, wenn man es nicht tut?
Ja, das ist im Prinzip, was ich nicht gut finde. Das würde bedeuten, du sperrst dich ein. Das Manifest hätte sozusagen eine unveränderliche Macht und übt sozusagen auch eine gewisse Gewalt aus. Mhm. Und ich glaube halt, das Manifest ist wirklich dazu da, dass du dein Handeln dagegen prüfst, für dich selbst entscheidest, ob du das jetzt hier so wahrnimmst und wie hart du das auch interpretierst. Also wir sind ja doch Menschen und alle meine MitarbeiterInnen, die sollen ja selbst entscheiden können, wie sie Sinnstiftung auch formulieren für sich. So, die sind ja trotzdem individuell und das ist quasi eine Art Leitfaden, aber keine Verordnung oder so.
Okay, aber das ist eigentlich, also ich habe gerade noch einen Gedanken, warum ich das besonders cool finde, weil es natürlich auch total, also ihr beide seid ja schon die Geschäftsführer, das heißt, was ihr, rein theoretisch, wenn ihr sagt, wir machen das jetzt so, dann wird das so gemacht, aber das wäre ja auch für eure MitarbeiterInnen, ist das ja einfach auch eine gute Sache, weil die im Zweifel, wenn die sagen können, nee, das finde ich irgendwie komisch, zu euch hingehen können mit diesem Manifest und sagen können, hier, ihr habt hier gesagt, Sinnstiftung statt Kohle, was ihr da gerade macht, hat nicht Sinn, also als Beispiel, ne, das ist ja irgendwie auch für euch dann als Entscheidungsträger absolut ein cooles, eine Kontrollinstanz, das wollte ich sagen.
Absolut richtig und der Witz ist, dass wir erstmal alle lernen müssen, leider, diese Werkzeuge zu nutzen. Also nur weil das Werkzeug jetzt da ist, funktioniert das noch nicht perfekt. Das liegt jetzt halt da und wie du sagst, also wenn jetzt MitarbeiterInnen sehen, also was ist denn das für eine Entscheidung, die ist ja irgendwie pro Geld und kontra Kooperation, dann können die dadurch Kritik üben und ich hoffe, dass sie sich dadurch auch bestärkt fühlen. So. Und allein, also das Problem ist jetzt, ich kenne viele Unternehmen, da werden Manifeste von Agenturen erarbeitet, irgendwie in so einem Prozess. Wir haben uns das quasi selbst sozusagen erarbeitet, in-house. Und ich finde, das ist auch ein Unterschied. Da muss man genau gucken, lässt man sich was von außen aufoktroyieren, was dann gar nicht zur Kultur des Unternehmens passt oder entwickelt sich eben so ein Manifest im Unternehmen und verändert sich auch. Also das sind jetzt hier 10 Jahre Unternehmensentwicklung, die sich in diesen 5 manifestierten Themen festbinden sozusagen. Und es werden dort neue dazukommen und vielleicht geht auch mal was.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Wer weiß, wie das in weiteren 10 Jahren aussieht, ne? Also das ist schon sehr spannend. Du, in Anbetracht der Zeit müssen wir mal so ein bisschen einen kleinen inhaltlichen Cut zumindest mal eben machen, weil wir sprechen jetzt schon seit einer Dreiviertelstunde. Und wir haben noch Kategorien, zu denen ich dich gerne einladen würde. Und zwar sind das 2 Stück. Die eine Kategorie, da würde ich dich fragen, jeder von uns, glaube ich, also ne, ist ja immer noch Tech und Trara, das heißt, dieser Tech-Aspekt, der wird zwar auch immer kritisch durchleuchtet, aber natürlich finde ich es auch immer ein bisschen geil und ich bin ja auch irgendwie techy. Und ich glaube, jeder von uns kennt es, dass es so in dem eigenen Leben so ein, ja, wie so ein Game-Changer gab, wo man gesagt hat, krass, seit ich das benutze, kenne, hab, also schon auf einer technischen Ebene, hat sich für mich total was verändert. In der im Komfort von oder irgendwie in meiner Arbeitsweise oder irgendwas. Ich kann dir mal ein Beispiel aus meinem Leben geben. Das ist jetzt nicht mein einer Gamechanger, weil davon habe ich natürlich per Definition nur einen und wenn ich jetzt hier jede Woche was sage, aber es ist so ein Gamechanger für mich. Soll ich mal ein Beispiel geben?
Ja, gerne, gerne.
Okay,
ich höre aufmerksam zu.
Genau.
Und überlege währenddessen schon.
Sehr gut, ja. Also ich habe das tatsächlich zum Beispiel an meinem Schreibtisch, dass ich hatte ganz lange hier meine Nintendo Switch und meinen Computer stehen, habe aber nur einen Monitor. Und dann war es immer voll nervig, wenn ich dann irgendwie mal auf der Switch oder auf der PlayStation spielen wollte, dass ich dann immer das Kabel umstöpseln musste umständlich. Und das ist auch nicht gut für die Anschlüsse, wenn man das die ganze Zeit rein und rauszieht. Und dann habe ich einfach mal geguckt, HDMI-Splitter, und tatsächlich gibt es für voll günstiges Geld, gibt es einfach so ein, ja, das ist praktisch einfach ein HDMI-Kabel, das packt man in den Monitor und das hat halt drei Eingänge. Und dann kann man so einen Button drauf hin und her schalten. Jetzt kann ich die Sachen einfach anschließen. Wenn ich ein anderes Gerät brauche, kann ich einfach da draufklicken und tada, ist es da. Das war ein kleiner Gamechanger. Jetzt nicht der Gamechanger meines Lebens, aber ein kleiner.
Ja, bei Gamechanger denke ich natürlich an was Großes und da gibt es quasi in meiner Biografie zwei Sachen. Einmal ist es schlichtweg das Internet selbst. Also ich komme ja aus einer Zeit, da haben wir über einen TV-Kanal sozusagen gesendete Daten in so einem Modem empfangen und daraus dann Programme zusammenbauen lassen. Also ganz verrückt, wenn man sich das heute überlegt, die wurden quasi gestreamt, aber eben über den TV, über das TV-Kabel. Mhm. Und irgendwann kam halt das Internet und da bin ich halt genau reingewachsen. Und das ist der absolute Gamechanger, weil auf einmal sich an dem Ort, in dem man sich dann, Kinderzimmer war das damals, da eröffnet sich eine Welt an Informationen und eine unfassbar große Welt, die über alles hinwegragte, was ich bis zu der Zeit dann auch kannte. Und das gleiche Gefühl, muss ich ganz ehrlich zugeben, hatte ich nochmal mit dem Smartphone natürlich, als quasi auf einmal im Prinzip die Kommunikation mit allen sich an mich herangedockt hat. Insofern, ich verstehe schon, warum solche Brillen auch interessant sind, weil sie ja auch nochmal so eine Welt neu erschaffen. Mhm. Aber der größte Gamechanger war da für mich wirklich das Smartphone. Und ich liebe das auch. Ich kann letztendlich damit unternehmerisch überall in der Welt weiter tätig sein. Ich bin damit wirklich sehr frei. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die Entwicklung der Limitierung von Informationen durch Algorithmen, die quasi glauben, etwas auf mich zuzuschneiden, die betrachte ich schon als großes Problem, weil sie so unsichtbar sind. Und also nicht alles ist da quasi wunderbar, was da passiert. Aber das Internet und das Smartphone sind in meinem Leben technisch gesehen die größten Errungenschaften, mit denen ich auch kreativ wirklich das meiste anfangen konnte.
Hm. Ja, das kann ich verstehen. Also bei mir ist es, glaube ich, also komischerweise, ich bin 96 geboren, also wir sind schon ein bisschen auseinander. Und ich, als ich klein war, gab es das Internet jetzt auch nicht so super verfügbar. Es gab es, aber, ne, aber in der Schule hatte ich es dann schon und da war es dann irgendwie schon da. Und das Smartphone habe ich ziemlich bewusst mitbekommen, aber trotzdem habe ich das nie als so einen krassen, also mir wird jetzt erst so richtig bewusst, wie krass dieser Unterschied ist, aber ich war halt auch einfach viel jünger, als das dann kam, ne? Also ich meine, das war 2010 ungefähr. Vor 11 Jahren, da war ich also 14. Ja. Kommt das hin? Ja. Wenn ich jetzt 25 bin, dann war ich da. Ich kann überhaupt nicht Kopfrechnen, aber dann war ich vor 11 Jahren 14. Ja, das ist eine relativ einfache Rechnung. Ja, super. Vielen Dank schon mal dafür. Und jetzt kommen wir direkt weiter zur zweiten Kategorie und das ist die Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich sprechen nämlich jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas, was uns begeistert hat. Also das kann wirklich alles Mögliche sein, was du irgendwie gefunden hast, was du gelesen oder geguckt oder gespielt hast, wo du dachtest, geil, das ist ja richtig cool, was du unseren HörerInnen sozusagen ans Herz legen wollen würdest.
Ja, also was mich jetzt tatsächlich zuletzt begeistert hat, war im Magazin Royal mit Böhmermann, die letzte Sendung zu den Facebook Papers. Mhm. Und ich habe jetzt quasi gestern in einem Ritt mal ein Buch gelesen von dem Philosophen Björn Schulhan. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist aus Berlin. Nee. Und der hat ein Buch geschrieben über die Infokratie, Digitalisierung und die Krise der Demokratie. Das ist ein kleines Buch, wo quasi das Thema, ich sag jetzt mal Algorithmen und die Zerlegung von Narrativen und Informationen und was das für Auswirkungen hat, wie Big Data sozusagen unsere Meinungsbildung auch verändert, Was Wahrheit bedeutet, das hat er in diesem Buch zusammengeführt, sehr, sehr kondensiert, sehr, sehr intensiv. Das finde ich wirklich enorm stark formuliert. Das hat mich auch wirklich beeindruckt, weil es sehr viel von dem erklärt, worüber wir uns gerade wundern, wie das kommt, dass gerade nur schwarz-weiß gedacht wird, wieso Diskussionen nicht stattfinden, sondern so Meinungsmache und wie eigentlich welcher Nährboden für Verschwörungstheorien zum Beispiel da ist. All das wird da ganz dicht und eng beschrieben. Sehr beeindruckendes Buch auf jeden Fall.
Na
Und das
cool.
passte jetzt auch gerade zu diesem Thema Facebook Papers und wie dieser Konzern, der ja eben nicht wie wir ein B Corp ist und quasi gesellschaftlichen Nutzen zuerst hat, sondern da geht es um Geld. Am Ende des Tages, wie der im Prinzip dadurch, dass er Algorithmen schafft, die Geld verdienen, die Gesellschaft spaltet sozusagen. Und obwohl Social Media großen Nutzen haben kann, hier wirklich auch zum Problem wird.
Ja,
Aber
das ist
eben, es gibt
schon.
immer eine Chance. Wenn man das erkannt hat, dann ist die Chance. Also ich würde das gerne positiv drehen. Wenn das
Ja.
quasi erkannt ist, dann kann man daran arbeiten. Und unsere neue Gesellschaftsform mit dem gebundenen Vermögen ist halt ein Ansatz, solche Dinge zu sichern. Also so, dass es eben nicht mehr passieren kann, dass das Geld das einzige Argument ist für die ja, unternehmerischen Tätigkeiten.
Ja, mir ist übrigens gerade, wo du das gesagt hast, eingefallen, jetzt weiß ich, woran es mich erinnert. Das ist im Grunde sowas wie eine Verfassung. Also so von der
Ja.
Grundidee her, ne, könnte man sagen. Jetzt vielleicht nicht ganz so großgewichtig, aber hat ja so ein bisschen den Hintergrund. Ja, aber das ist eine coole Empfehlung. Magst du noch einmal, ich habe den Titel ehrlich gesagt gerade nicht ganz aufgenommen. Kannst du den noch einmal sagen?
Ja, das Buch heißt Infokratie, Digitalisierung und die Krise der Demokratie von
Infokratie.
Byung-Chul Han.
Sehr gut. Also wir verlinken es euch auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, aber dann könnt ihr da auch mal reingucken und ich kann auch auf jeden Fall die Beiträge vom, das sind mittlerweile zwei Beiträge, ne, zu demselben Thema, wenn ich das richtig im Kopf habe, vom ZDF Magazin Royal. Ich glaube, es gab einen ersten und daraufhin dann nochmal
Es
einen
gibt zwei
folgenden.
Interviews, die nicht quasi mit ausgestrahlt worden sind. Und genau, die Interviews sind fast noch am spannendsten.
Ja, genau. Verlinken wir auch alles in den Shownotes, könnt ihr euch dann auf jeden Fall auch nochmal angucken. Ja, meine Empfehlung kommt mir dagegen ziemlich dumm vor, weil es was ganz, ganz anderes ist. Aber ich hab einfach einen schönen YouTube-Kanal entdeckt. Und tatsächlich, als ich vorhin so meinte, dass ich glaube, wenn sozusagen Crowdfunding ein viel verbreiteterer Finanzierungsstandard wäre für unternehmerische oder Tätigkeiten, dann habe ich ja gesagt, glaube ich, dass es mehr so Menschen sind, die einfach das machen, worauf sie Bock haben und davon leben wollen. Und als ich das gesagt habe, hatte ich nämlich diesen Typen im Kopf. Der Kanal heißt Miscast, also MIS und dann Cast. Und das ist ein Typ, der bastelt richtig gut und ganz tolle so Miniaturen. Also angelehnt an diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese ganze Warhammer-Sache, diese Tabletop. Und der ist aber auch, also der malt auch ganz viel und macht irgendwelche coolen Karten und so. Und das hat so eine ganz geile Ästhetik, diese Videos. Egal, ob er da irgendwas programmiert, so Creative Coding mäßig oder halt diese Miniaturen da zusammenbastelt. Und irgendwie finde ich das voll toll, was der macht. Und das gucke ich gerade immer so zum mich gut fühlen. Also das kann ich sehr empfehlen.
Okay, das hört sich doch aber wie eine gute Mischung an. Auf der einen Seite an ja wichtiges gesellschaftliches Thema, was uns beschäftigen sollte, wo wir uns weiterentwickeln
Ja.
wollen als Gesellschaft, und auf der anderen Seite, und das steht auch bei uns in den Werten, der Spaß darf bei all dem nicht zu kurz kommen. Also wir müssen uns auch tatsächlich irgendwie glücklich sein und strahlen können, um Energie zu tanken und so. Und da ist
Ja.
doch dein Vorschlag jetzt ein gutes Gegengewicht. Finde ich super.
Ja, sehr gut. Dankeschön. Du hast es sehr viel besser so hingedreht, als ich es gekonnt hätte. Ja, dann, ich habe diese Frage eigentlich schon so ein bisschen verbannt, aber ich würde trotzdem noch mal gerne deine Antwort auf diese Frage hören. Ich habe sie eine Zeit lang nämlich wirklich jedem Gast gestellt. Und zwar die Frage: Glaubst du, dass es rein hypothetisch gesehen für jedes Problem, was die Menschheit irgendwann mal wird haben können, das ist jetzt eine sehr verklausulierte Frage, eine in irgendeiner Art und Weise technisch geartete Lösung geben kann. Also mit technisch geartet meine ich algorithmisch, datengetrieben oder halt auch irgendwie ingenieurstechnisch, aber irgendwie technisch durch die Menschen geschaffen. Glaubst du, dass das der Fall ist oder glaubst du, dass das nicht geht?
Also ich glaube, dass das geht. Allerdings fände ich es nicht positiv. Also ich verbinde damit jetzt nichts Positives. Nur weil etwas geht, es tatsächlich zu tun, ist für mich ein ganz anderes Thema. Ich glaube, dass das möglich ist, dass wir in der Lage sind, dazu diese verrückten, irrwitzigen Sachen zu entwickeln und zu erfinden. Und Also Big Data, alles, was mit Big Data funktionieren kann, was wir heute noch gar nicht sehen können. Ich glaube, dass das alles denkbar ist und möglich ist. Es würde auf keinen Fall bedeuten, dass ich es jeden Preis machen würde, benutzen würde.
Ja, das geht mir, glaube ich, auch so. Ich habe letztens auch gedacht, wenn das so wäre, hieße das ja, dass man alles mehr oder weniger versteht und dass man letztlich alles in ein richtig oder falsch runterbrechen müsste, damit es überhaupt auf diese Art und Weise zu lösen wäre. Also es gibt ja dann immer eine richtige und eine falsche Lösung. Und ich habe das Gefühl, dass wir als Menschheit, wenn alles in richtig oder falsch geteilt wäre, voll viel falsch machen würden. Da hätte ich einfach keine Lust drauf. Also das wäre mein Kontraargument. Also ich glaube, es ist ganz gut, dass manche Dinge auch einfach weder richtig noch falsch sind.
Absolut. Also in der Multiperspektive ist es ohnehin so, dass ich Dinge richtig finde, die du falsch findest und andersrum.
Ja.
Und dadurch unterscheiden wir uns auch und dadurch können wir ja auch zusammenkommen, ein Gespräch führen und haben Spaß dabei, weil wir feststellen, wir sind nicht gleich. Also ja, das wäre total uninteressant, glaube ich.
Das denke ich auch. Also ich habe mir auch gedacht, dass du in der Art antwortest, weil jemand sagt, man kann auch einfach in den Wald gehen, wird nicht sagen, ja, lass mal alles technologisieren. Das hätte mich jetzt stark gewundert. Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Habe ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was du noch erwähnen möchtest? Dann wäre jetzt nochmal ein guter Zeitpunkt. Also
ja, ich hätte ein Thema, für das ich gerne sozusagen streite und mich einsetze. Da geht es auch natürlich um Unternehmen. Wie kann und sollte ein Unternehmen aufgebaut sein? Und da blicke ich einfach mal auf die Mitarbeiterinnen und wie das so sich verhält. Und mir ist aufgefallen, dass wir anhand der Zahlen, dass wir in Deutschland inzwischen ein paar 20 Millionen quasi Menschen mit Migrationshintergrund haben, irgendwie über 11 Millionen Menschen sind wirklich ausländisch in diesem Land. Und ich finde, das ist quasi jede vierte, jede achte Person, jede zweite Person ist nur ein Mann sozusagen in unserem Land. Mhm. Und diese Aufteilungen, die finden in Unternehmen aus meiner Sicht nicht statt, also nicht in den machtrelevanten Strukturen. Das bedeutet, damit wir gute Unternehmen, nachhaltige Unternehmen, klimaschutzinteressierte, enkeltaugliche Unternehmen aufbauen können, brauchen wir ein Abbild unserer Gesellschaft. Und ich würde das mal so krass formulieren, ein deutsches Unternehmen, was nicht quasi die deutsche Struktur der Gesellschaft abbilden kann. Also jede vierte ist mit Migrationshintergrund, jede achte ist mit ausländischen Wurzeln sozusagen. Wenn das nicht im Unternehmen stattfindet, dann kann dieses Unternehmen gar nicht die Perspektive der eigenen Gesellschaft einnehmen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das nicht geht. Und deshalb arbeiten wir jetzt quasi selbst für uns, als wir das erkannt haben. Ne? Also auch wir haben in den letzten Jahren sehr viel gelernt und festgestellt, ach du meine Güte, wir sind zwar 50% Frauen und Männer, wir haben das gut geteilt, aber wir sind irgendwie alle weiß. Wir haben alle keinen Migrationshintergrund. Wir haben alle nicht dieses Wissen. Wir kommen nicht aus diesen Gruppen. Und das finde ich super schwierig dann, aber Entscheidungen zu treffen, die alle in unserer Gesellschaft mitnehmen können. Ich halte das für unrealistisch. Und deshalb arbeiten wir da so extrem dran, das quasi herzustellen, weil unsere Crowd war schon viel früher, viel diverser als wir bei uns im Team. Und inzwischen haben wir das geschafft, so dieser Statistik wirklich sehr viel näher zu kommen. Ich will nicht sagen, dass wir die Reise schon abgeschlossen haben, aber wir sind sehr viel näher gekommen und das kostet auch sehr viel Energie und Vertrauen auch. Und ich wünsche mir, das ist jetzt quasi, den Wunsch gebe ich mit raus, ich wünsche mir, dass jede Person, jeder Mensch, jede Frau, jeder Mann, die ein Unternehmen gründet, quasi auf die Diversität und damit die Multiperspektive achtet. Weil dadurch ergeben sich automatisch für mich gute Strukturen, gute Machtverteilung, gute Ideen und eine Arbeit am Impact.
Das kann ich, glaube ich, also nicht glaube ich, das kann ich so eigentlich nur unterschreiben, das würde ich ganz genauso sehen. Auch gut, dass du es nochmal ansprichst, wir hatten auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Und wenn es für dich okay ist, würde ich dich gerne dazu einladen, dass wir uns nochmal eine Folge verabreden, wo wir nur darüber sprechen. Weil ich glaube, wenn wir das jetzt sozusagen, weil ich glaube, man kann auch viel darüber sprechen, wie kann man das machen, wie macht ihr das? Vielleicht überlegen wir uns auch gemeinsam nochmal so ein bisschen, was so die Methoden sein könnten. Und lass uns doch nochmal, wenn du Lust hast, natürlich nur eine Folge machen, zu dem konkreten Thema, wie kann mehr Diversität in Unternehmen stattfinden?
Ja, super gerne. Also ich kann da nicht für alle sprechen, aber wir haben Dinge ausprobiert und von denen kann ich natürlich gerne erzählen.
Genau. Also klar, dass du jetzt nicht, aber genau, also das, was ihr so aus, ihr habt einfach da, glaube ich, viel Erfahrung gesammelt und das fände ich irgendwie schön, das nochmal auch irgendwie ausreichend zu behandeln, weil wir haben jetzt nur noch so 10 Minuten maximal und das finde ich jetzt so ein bisschen wenig dafür, dass es ja doch einfach ein wichtiges und großes Thema ist. Aber dann ist das doch ein guter Plan und dann habe ich mir auch gleich gesichert, dass wir uns nochmal wiederhören. Das finde ich immer sehr schön.
Sehr gerne. Das Einzige, was schade ist, dass wir dann auch wieder zwei Männer sind natürlich.
Ja, da müssen wir uns vielleicht noch was überlegen.
Die Diversität nicht. Genau, da überlegen wir uns vielleicht nochmal
was. Da überlegen wir uns noch was. Das finde ich einen guten Plan. Gut, Denise, dann waren wir jetzt, glaube ich, soweit fertig mit dieser Podcast-Folge. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Querschlag gemacht und ich glaube, man hat auch so ein ganz gutes Bild von dem bekommen, was du so tust, was ihr bei Startnext macht, was für Themen euch umtreiben. Und ich glaube, wir sind aber auch ganz oder haben auch mal ganz schön links und rechts geguckt. Das ist mir immer wichtig. Ja. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Ja, also ich finde es total wichtig, darüber zu reden. Und was wir heute gesprochen haben, ist in einem Jahr schon wieder anders. Wir sind dann schon wieder weiter. Und das war schön, mit dir das auch zu reflektieren. Schön auch zu hören, dass du schon sehr viele ähnliche Gedanken quasi gesammelt hast und in Gesprächen dort bist. Also mir hat das auch Spaß gemacht. Und für mich ist das Tolle dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, dass extrem viel zu lernen ist. Also ja. Es gibt so viel, was sichtbar wird gerade. Es gibt viele Gründe dafür und ich denke, auch diese Podcast-Folge hat vielleicht wieder ein paar Sachen sichtbar gemacht und dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt.
Sehr schön. Das ist ein besseres Schlusswort, als ich es jemals geben könnte. Deswegen füge ich dem Ganzen jetzt nur noch hinzu. Falls ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter techundtrara oder netzpiloten. Und wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen folgt, dann schadet ihr uns damit nicht. Ich glaube, so viel kann ich dazu sagen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen restlichen Nachmittag. Wir haben es jetzt 16 Uhr. Und den HörerInnen wünsche ich natürlich auch noch eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss.
Tschüss. Ich danke dir für die Einladung. Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.